Die Macht der Seuche. Wie die große Pest die Welt veränderte. Von Volker Reinhardt. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zadam.
Du kennst doch bestimmt den Ausdruck der schwarze Tod. Damit wird seit dem Mittelalter eine der verheerendsten Pandemien der Geschichte bezeichnet. Die große Pest. Nach heutigen Schätzungen forderte die Pest von 1347 bis 1353 über 20 Millionen Todesopfer. Wie erlebten die Menschen damals diese schreckliche Krankheit? In unseren Blinks zu Die Macht der Seuche nehmen wir dich mit auf eine Zeitreise in die europäischen Metropolen des 14. Jahrhunderts. Du erfährst, wie die europäische Ausbreitung der Pest in Sizilien ihren Anfang nahm, wie französische Top-Wissenschaftler sich die Epidemie erklärten und wie Mailand es schaffte, fast völlig pestfrei zu bleiben. Wir werfen auch einen Blick darauf, wie die deutschen Städte des 14. Jahrhunderts mit dem Schwarzen Tod umgingen. Eines ist klar: Die Erfahrungen mit der Pest veränderten die Gesellschaft. Und im Übrigen weisen sie einige Parallelen zur Corona-Pandemie auf. Aber dazu später mehr.
Blink Nummer 1. Die große Pest. Symptome und Ursachen einer verheerenden Pandemie.
Wir schreiben das Jahr 1347. In den florierenden Städten Italiens breitet sich eine unbekannte und äußerst tödliche Krankheit aus, die bald ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt. Einige der Erkrankten spucken Blut. Ihr Rachenraum wird schwarz und trocken. Ihr Atem stinkt nach Fäulnis und sie versterben innerhalb weniger Tage. Andere bilden dunkle Flecken und Beulen überall auf dem Körper aus. Für ihre Zeitgenossen ein untrügliches Zeichen für einen baldigen Tod. Schon nach kurzer Zeit türmen sich die Leichen der Pestopfer in den europäischen Metropolen zu hohen Bergen. Als Europa Mitte des 14. Jahrhunderts von dieser verheerenden Pandemie erfasst wurde, reagierten die Menschen der Zeit mit beispiellosem Entsetzen. Die Krankheit verbreitete sich rasend schnell und die Ärzte konnten nur hilflos die Krankheitsverläufe schildern. Eine Therapiemöglichkeit gab es nicht und die Sterberaten waren extrem hoch. Das lag vor allem daran, dass die Menschen die Krankheit nicht verstanden. Mit der Pest war das große, unbekannte Übel über die Menschheit hereingebrochen. Aus medizinischer Sicht decken sich zumindest einige der zeitgenössischen Schilderungen der Krankheitssymptome mit dem gegenwärtigen Wissensstand. Schon damals wurde zwischen der Lungen- und der Beulenpest unterschieden, die jeweils die genannten typischen Symptome zeigen. Dennoch beschreibt keiner der überlieferten Pestberichte die tatsächlichen Ursachen und Übertragungswege der Seuche auch nur annähernd korrekt. Für viele Menschen konnte die Erklärung für dieses Unheil nur in übernatürlichen Sphären liegen. Sie glaubten, dass Gott den Menschen die Pest als Prüfung auferlegt hatte oder dass eine bestimmte Planetenkonstellation kosmisches Unheil brachte. Heute wissen wir, dass höchstwahrscheinlich ein Bakterium namens Yersinia pestis der Krankheitserreger war. Der schweizerische Forscher Alexandre Yersin identifizierte das Bakterium 1894 in Hongkong und stellte fest, dass Ratten die Krankheit übertrugen. Erst einige Jahre später wurde klar, dass in der Infektionskette hin zum Menschen noch ein entscheidendes Glied fehlte. Der Missing Link war ein Floh, der von dem Bakterium befallen wurde. Nach dieser Theorie setzte sich das Bakterium auf den Floh, der Floh samt Bakterium auf die Ratte und von dort überträgt sich der Erreger auf den Menschen. Ob für diesen letzten Übertragungsweg nun letztlich der Floh oder die Ratte verantwortlich war, bleibt bis heute umstritten.
Halten wir zunächst fest, die Pest wurde von den Menschen im 14. Jahrhundert medizinisch nicht verstanden. Vielmehr herrschten Aberglaube und Unwissen vor.
Die zeitgenössischen Chronisten beschrieben in ihren Berichten nicht nur die Ursachen der Pest falsch. Auch hinsichtlich der Verbreitung und der Tödlichkeit der Krankheit mischte sich gefährliches Halbwissen mit Vorurteilen.
Blink Nummer 2. Die Verbreitung der Pest in Europa.
Der Schwarze Tod erreichte den europäischen Kontinent im Oktober 1347 in Form von 12 Schiffen. Diese legten in der Hafenstadt Messina auf Sizilien an. Ein Großteil der Mannschaft war bereits verstorben. Laut einem Augenzeugenbericht trugen die überlebenden Seeleute aus Genua eine, Zitat, in ihren Knochen festgesetzte Krankheit mit sich, die bei Kontakt zu einem grausamen Ableben führte. Die unbekannte Seuche breitete sich schnell in der Stadt aus. Innerhalb weniger Tage wurde durch das Ansteckungsrisiko die soziale Ordnung vollständig aufgelöst. Ein Großteil der Bewohner floh aus der Stadt und verbreitete die Krankheit damit in ganz Italien. Diese Schilderungen über den Ausgangspunkt der Pest stammen aus dem Buch Geschichte Siziliens, das etwa Mitte des 14. Jahrhunderts entstand und lange dem Franziskanermönch Michele da Piazza zugeschrieben wurde. Er soll die Geschehnisse angeblich mit eigenen Augen beobachtet haben. Neuere Forschungen haben allerdings ergeben, dass es diesen Mönch höchstwahrscheinlich nie gegeben hat. In Wahrheit schrieb ein anonymer Verfasser aus der Nachbarstadt den Bericht. Trotz aller Zweifel an den Pestberichten ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Pest tatsächlich von Sizilien aus in Europa verbreitete. Etliche Chronisten stimmen in diesem Punkt überein. So soll die Krankheit von Seeleuten aus dem Handelsstützpunkt Kaffa auf der Halbinsel Krim eingeschleppt worden sein. Auf ihrem Seeweg nach Italien legten ihre Schiffe auch in Konstantinopel an und trugen die Pest von dort aus ins gesamte Gebiet des Schwarzen Meeres. Dabei sollen sie auch einen Zwischenstopp im französischen Marseille gemacht haben. Die genaue Rekonstruktion der Pestverbreitung stellt Historikerinnen allerdings bis heute vor große Probleme, denn die Angaben in den Quellen sind häufig ungenau und widersprechen sich teilweise. Italien ist aber auch aus heutiger Sicht ein logischer Ausgangspunkt für die europaweite Verbreitung der Pest. Bevölkerungsreiche Städte wie Florenz, Rom, Mailand und Venedig waren im 14. Jahrhundert kulturelle und ökonomische Zentren. In kaum einer europäischen Region waren Urbanisierung und kommerzielle Globalisierung so weit fortgeschritten wie auf der italienischen Halbinsel. Die Städte pulsierten vor Leben und lockten Menschen aus ganz Europa nach Italien. Ideale Voraussetzungen für eine dramatische Verbreitung des Schwarzen Todes.
Kurz und bündig, die Pest verbreitete sich im 14. Jahrhundert in Europa ausgehend von Italien, weil dort die Urbanisierung besonders weit vorangeschritten war.
Bestimmt fragst du dich, wie haben denn nun die Menschen in Europa diese Katastrophe erlebt und wahrgenommen? In den nächsten Blinks nehmen wir deshalb zeitgenössische Pestberichte aus verschiedenen Regionen unter die Lupe. Wir beginnen natürlich in Italien.
Blink Nummer 3. Florenz, die Strafe Gottes und der Egoismus der Menschen.
In der Kultur- und Handelsmetropole Florenz forderte die Pest so viele Todesopfer, dass tiefe Graben ausgehoben werden mussten, um die leblosen Körper der Pestkranken zu entsorgen. Mitten in der nebligen Nacht wurden die Toten dort verscharrt. Der florentinische Geschäftsmann und Chronist Baldassare Buonaiuti verglich diese grausigen Vorgänge etwas makaber mit der Anordnung von Lasagneblättern und Käseschichten. Vermutlich wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass im Angesicht der Pest selbst der Tod seine Würde verlor. Doch wie erklärten sich die Menschen in Florenz diese Krankheit, die nach heutigen Schätzungen mindestens ein Drittel der Stadtbevölkerung auslöschte? Nun, viele verstanden die Seuche als eine göttliche Prüfung, mit der Gott die sündigen Menschen auf die Probe stellte. Wer sich moralisch verhält, wird verschont. Wer dagegen nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, wird mit dem Tod bestraft und muss sich vor dem himmlischen Gericht verantworten. Die Pest trennte nach dieser Vorstellung also die Spreu vom Weizen. Nur sittliche und gute Menschen überlebten. Nun könnte man meinen, dass sich die Florentiner daraufhin besonders tugendhaft verhalten hätten. Glaubt man den Chronisten der Zeit, war allerdings das genaue Gegenteil der Fall. Statt Keuschheit und Tugend legten die Menschen einen unersättlichen Egoismus an den Tag. Ärzte bereicherten sich an der Verzweiflung der Erkrankten, Priester kümmerten sich nur noch um die Wohlhabenden und Totengräber knöpften Angehörigen die letzten Münzen ab. Offenbar brachte die Pest das Schlechteste im Menschen zum Vorschein.
In einem decken sich also die zeitgenössischen Berichte. Die Pest legte den wahren Charakter der Menschen frei und der war oft ziemlich verdorben.
Natürlich sind Zeitzeugenberichte stets mit Vorsicht zu genießen, denn historische Quellen sind immer durch individuelle Erfahrungen und Motivationen geprägt. Nehmen wir etwa den schon erwähnten Baldassare Buonaiuti, der in seiner Pestchronik den Verfall der Sitten heraufbeschwor und nach der Wiederherstellung der alten Ordnung rief. Das pikante Detail: Buonaiuti gehörte zu den wirtschaftlichen Verlierern der Pest und hasste die sogenannten Neureichen inbrünstig. Kein Wunder also, dass er mit den Profiteuren der Krise besonders hart ins Gericht ging. Apropos Verfall der Sitten: Was sagte eigentlich der Papst zu all dem?
Blink Nummer 4. Avignon und Rom. Der Papst, sein Leibarzt und die Pest.
Der französische Starmediziner Guy de Chauliac hatte im Jahr 1348 eine schwere Aufgabe vor sich. Als Leibarzt von Papst Clemens VI. Musste er erklären, warum selbst die Residenz des Papstes von der Pest befallen worden war. Sollte der Papst nicht eigentlich der Stellvertreter Christi auf Erden sein und damit doch sicher vor der Gottesprüfung durch die Krankheit verschont bleiben? In der Realität sah es anders aus. Avignon wurde im 14. Jahrhundert gleich von mehreren schweren Pestwellen heimgesucht. Doch Moment, Avignon? Sitzt das Oberhaupt der katholischen Kirche nicht eigentlich in Rom? Tatsächlich war das politische Klima für Papst und Kirchenobere in Italien zu Beginn des 14. Jahrhunderts so ungemütlich geworden, dass sie 1309 kurzerhand in die französische Kleinstadt Avignon an der Rhone umgezogen waren. Mit Ankunft der kirchlichen Würdenträger florierte die Stadt und mauserte sich von einer kleinen spirituellen Enklave zur echten Boomstadt. Die Bevölkerungszahl explodierte förmlich und 1348 war Avignon zu einem kulturellen und spirituellen Zentrum mit mehr als 40.000 Einwohnern gediehen. Damit bot die Stadt allerdings auch ideale Voraussetzungen für die Verbreitung der Pest. Guy de Chauliac musste tief in die Trickkiste greifen, um eine Ursache für die Krankheit zu finden, die seinen päpstlichen Arbeitgeber das Gesicht wahren ließ. Clemens VI. Selbst hatte nämlich nur sehr fadenscheinige Erklärungen für das Unheil parat. Die Kirche befand sich in einer Deutungskrise. Chauliac bestimmte als grundlegende Ursache für die Seuche schließlich die Konstellation der Planeten Saturn, Jupiter und Mars in einem bestimmten, unheilbringenden Verhältnis. Das Übel sollte also kosmisch bedingt sein und damit außerhalb der päpstlichen Wirkmacht liegen. Dieser Erklärungsansatz wurde neben der göttlichen Strafe das zweite wichtige Narrativ für den Ausbruch der Pest im 14. Jahrhundert.
Wir halten fest, eine verbreitete Hypothese für den Ausbruch der Pest bestand in der Konstellation verschiedener Himmelskörper.
Die Stadt Rom nahm den Umzug der Päpste nach Avignon übrigens zunächst zähneknirschend hin. Erst nach 70 Jahren sollten Papst und Kurie wieder nach Rom zurückkehren. Um das verlorene Prestige wieder einzuholen, unternahm Rom einen echten Marketing-Coup. Im Verlaufe der Pest instrumentalisieren die Römer die Krankheit als Aufforderung zu einem radikalen Neuanfang. In vielen Darstellungen besteht Rom trotz Abwesenheit des Papstes die schwere Prüfung Gottes, weil die Stadt sich religiös, politisch und moralisch grunderneuerte. Diese steile These wurde durch den relativ milden Verlauf der Seuche in Rom scheinbar bestätigt. Doch eine Stadt in Italien blieb zeitgenössischen Quellen zufolge sogar vollständig verschont: Mailand.
Blink Nummer 5. Mailand, Isolation um jeden Preis.
Als Italien im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie erfasst wurde, wurde auf den sozialen Medien vielfach der Ruf laut, Wir brauchen einen zweiten Luchino Visconti. Dann hätten wir die Krankheit längst im Griff. Gemeint ist der Herrscher Mailands aus dem 14. Jahrhundert, der beim Kampf gegen die Pest ganz besondere Maßnahmen ergriff. Ist es nicht bemerkenswert, dass sich das Image dieses Tyrannen über 6 Jahrhunderte gehalten hat? Werfen wir einen genaueren Blick auf seine angeblichen Methoden. Visconti beherrschte als Signore von 1339 bis 1349 große Teile Norditaliens, darunter auch die damalige Metropole Mailand, die mit 150.000 Einwohnern zu den größten in Europa zählte. Mailand ist in der historischen Pestforschung ein ungelöstes Rätsel. Etliche Quellen berichten, dass die Stadt selbst auf dem Höhepunkt der Seuche kaum Pesttote zu verzeichnen hatte. Wie lässt sich dieses Wunder von Mailand erklären? Leider gibt es nur sehr vereinzelte Hinweise auf die Pestpolitik unter Luchino Visconti, die Mailand angeblich vor der Katastrophe bewahrt haben soll. In einigen Berichten ist von rigorosen Kontrollen von Handelsleuten und Warenströmen die Rede. Händler aus besonders pestverseuchten Gebieten sollen gar nicht erst in die Stadt gelassen worden sein. Die Devise lautete offenbar: Isolation um jeden Preis. Eine Isolationsmethode erscheint dabei aus heutiger Sicht besonders drastisch. Angeblich sollen sich in Mailand nur 3 Familien mit der Pest infiziert haben. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden die Häuser der Betroffenen kurzerhand zugemauert. Die Chronisten sind sich nicht einig, ob die Familien schlussendlich verhungerten oder an der Pest zugrunde gingen. Visconti bediente sich also brutaler Methoden und herrschte durch Unterdrückung und Angst. Ein Tyrann, wie er im Buche steht. Doch all diese Charakterfehler verblassen anscheinend vor seiner größten Leistung. Er hatte Mailand vor der Pest bewahrt. Die Legende des starken Herrschers, der das Volk vor der Katastrophe bewahrte, lebt bis heute fort.
Wie du siehst, blieb Mailand größtenteils von der Pest verschont, weil in der Stadt radikale Isolationsmaßnahmen durchgesetzt wurden.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob Mailand 1348 tatsächlich so wenige Pesttote zu beklagen hatte, wie die historischen Quellen behaupten. In jedem Fall zeigt sich hier ein interessantes Phänomen. Die Mächtigen kontrollieren die Geschichtsschreibung. Das kann man auch hervorragend am Beispiel Paris illustrieren.
Blink Nummer 6. Paris. Wie Machthaber die Narrative der Pest kontrollierten.
Die Pest erreichte Paris im September 1348. Und wenn man den Berichten glauben will, reagierten die Menschen hier vollkommen anders auf die tödliche Krankheit als im restlichen Europa. Die meisten italienischen Chronisten beschrieben die Pest als ein Bild des Grauens. Menschen verlieren im Angesicht der Seuche ihre Menschlichkeit, Berge von Leichen türmen sich auf und der faule Gestank der Verwesung ist allgegenwärtig. Der wichtigste Pestbericht aus Paris klingt dagegen ganz anders. Zwar kämen in Paris mehr Menschen ums Leben als jemals zuvor, doch gleichzeitig nähmen sie den Tod mit großer Freude an. Die Pest führe zur Versöhnung mit sich selbst, mit Gott und mit dem König von Frankreich. Dabei hatten die Menschen in Paris allen Grund, unversöhnlich gestimmt zu sein. Nach anhaltenden politischen Unruhen und bitteren Niederlagen im Krieg gegen England war die Lage in der französischen Metropole angespannt. Hinzu kam, dass nach einer schlechten Ernte 1347 die Kornspeicher leer waren und die Menschen hungerten. Kaum zu glauben, dass die Pariser mit der herrschenden Ordnung in dem geschilderten Maße übereinstimmten. Der anonyme Verfasser der Pariser Chronik ging noch einen Schritt weiter und behauptete, die Epidemie sei der Wille Gottes, der damit die weltliche und kirchliche Ordnung stärken wolle. Damit sprach der Chronist König und Kirche gleichermaßen von jeglicher Verantwortung frei. Das zeigt vor allem eins. Was in den Chroniken und Berichten geschrieben wurde, bestimmten oft die Mächtigen der Zeit. Der französische König gab sich große Mühe, sich durch sogenannte Experten von jeglicher Schuld an den Pestfolgen befreien zu lassen. So gab er 1348 bei der Pariser Universität ein Gutachten in Auftrag, das die Ursache der Pest ergründen und Ratschläge für den persönlichen Umgang mit der Krankheit geben sollte. Die Pariser Mediziner und Astronomen hielten darin fest, dass die Ursache der Pest in einer Anordnung der Gestirne liege. Sie bedienten sich also des gleichen Tricks wie der Leibarzt des Papstes. Die Planetenkonstellation würde die Luft verpesten und die Körpersäfte der Menschen durcheinanderbringen. So wurde eine der verheerendsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte erneut einem kosmischen Ereignis zugeschrieben. Als Gegenmaßnahmen empfahlen die französischen Ärzte gesunde Ernährung und Distanz zu Erkrankten. Die Pariser sollten außerdem ihre Straßen auf eigene Kosten neu pflastern und ihren Müll nicht mehr wahllos aus dem Fenster werfen. So wurde jeder Einzelne in die Verantwortung genommen. König und Kirche standen hingegen nicht in der Bringschuld.
Halten wir fest, die französischen Machthaber setzten viel daran, die Pest als kosmische Fügung oder Strafe Gottes zu verkaufen, um sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen.
Nicht immer wurden die Gestirne oder der Zorn Gottes als Ursachen für die Pest akzeptiert. Leider war es ebenso üblich, sich menschliche Sündenböcke zu suchen.
Blink Nummer 7. Deutschland. Pestpogrome gegen die jüdische Bevölkerung.
Wer war schuld an der fortschreitenden Pest in Frankreich und Deutschland im Jahr 1348? Wenn man diese Frage damals Menschen in großen Städten Deutschlands gestellt hätte, wäre die Antwort leider oft gewesen: die Juden. Der Hass gegen die jüdische Bevölkerung war in ganz Europa verbreitet. Doch vor allem in Städten des Heiligen Römischen Reiches kam es zu exzessiver Gewalt, so etwa in Würzburg, Frankfurt und Straßburg. Dabei mussten die Juden schon als Sündenböcke herhalten, bevor die Krankheit die deutschen Städte überhaupt erreicht hatte. Dass sich Papst Clemens VI. Für die Unschuld der Juden ausgesprochen hatte, interessierte die wütenden Massen nicht. Die Schilderung der angeblichen Ereignisse ist dabei in vielen Berichten ähnlich. Die treulosen Juden hätten Brunnen vergiftet und die Luft verpestet, um den Christen Schaden zuzufügen. Zudem wurden ihnen weitere schreckliche Verbrechen wie etwa Knabenmord vorgeworfen. Den Bürgern sei angesichts solcher Bosheit nichts anderes übrig geblieben, als sich zusammenzurotten, um die jüdischen Missetäter zu verfolgen und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Die Rache gegen die Juden fiel grausam aus. Aus Würzburg wird berichtet, dass die dort lebenden Juden als Strafe für ihre vermeintlichen Mordanschläge zum Tode verurteilt wurden. Sie mussten ihre Häuser eigenhändig anzünden und sich in den Flammen verbrennen lassen. Der Bericht des Würzburger Kanonikers Michael de Leone schließt mit den schaurigen Worten, die Juden seien, Zitat, fast in ganz Deutschland vernichtet worden. Natürlich gab es keinerlei Beweise oder auch nur stichhaltige Indizien für die angeblichen Verbrechen der Juden. In Wahrheit bediente die Vernichtung der jüdischen Gemeinschaften ganz konkrete finanzielle Interessen. So hoffte der Bischof von Würzburg etwa auf die Vergebung horrender Schulden, die er bei jüdischen Geldverleihern hatte. Nach der Verbrennung der Würzburger Juden entsprach Kaiser Karl IV. Diesem Wunsch und übertrug obendrein den gesamten Besitz der unschuldig hingerichteten Juden an den Bischof. Die Pestpogrome gegen die Juden zeigen, wie sich soziale Dynamiken in Krisenzeiten in die schrecklichsten Extreme steigern können. Die Menschen aus den niederen Schichten fanden im Judenhass ein Ventil für ihre Hilflosigkeit. Die oberen Schichten wiederum bereicherten sich nach den skrupellosen Morden an den Juden an deren Besitztümern. So verbündeten sich Pöbel und Adel gegen einen gemeinsamen Feind.
Das traurige Fazit: Besonders in Deutschland häuften sich Gewaltexzesse gegen Juden, die als Sündenböcke für die Pest herhalten mussten.
Die Pest hatte nicht nur in ihrer Hochzeit von 1347 bis 1353 erhebliche Auswirkungen auf das soziale Gefüge und die Machtverhältnisse in Europa. Die Folgen der Epidemie wirkten nach. betrachten wir dazu einige Beispiele aus der Zeit nach der Seuche.
Blink Nummer 8. Ist nach der Pest vor der Pest?
Weißt du, woher der Begriff Quarantäne kommt? Er geht zurück auf das italienische Wort quaranta, was übersetzt 40 bedeutet. Der Hintergrund ist folgender. In Venedig wurde 1377 nach einem erneuten Pestausbruch eine 40-Tage-Isolation für alle Neuankömmlinge angeordnet. Nach bestem Vorbild unseres Mailänder Tyrannen Luchino Visconti versuchte man hier also, durch Isolierung einen erneuten Ausbruch der Seuche zu verhindern. Leider erfolglos. Der Name für diese Art der Seuchenprävention hat sich allerdings gehalten. Wenn wir die Folgen der Pest unter die Lupe nehmen, müssen wir uns zunächst klarmachen, das Massensterben von 1347 bis 1353 war nicht das Ende der Pest in Europa und der Welt. Sie brach immer wieder aus und schwebte noch lange wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen. Die große Pest hatte weitreichende Auswirkungen auf die Demografie, das soziale Gefüge und die politischen Machtverhältnisse im europäischen Raum. Nach heutigen Schätzungen starb beinahe ein Drittel der damals in Europa lebenden Menschen an der Pest. Die unteren Schichten hatten weitaus mehr Todesopfer zu beklagen als die Oberschicht. Die Bevölkerung war nach der ersten Epidemie so ausgedünnt, dass die Löhne für einfache Arbeiter stiegen. Das Resultat war eine kurzfristige Verbesserung der Lebensbedingungen für all jene, die die große Pest überlebt hatten. Doch die von vielen Zeitgenossen erwartete neue Gesellschaftsordnung nach der Pest blieb aus. Stattdessen nutzten die Eliten die Krise, um ihre Machtpositionen auszubauen. So wäre beispielsweise der Aufstieg der Medici in Florenz ohne die Pest in dieser Form nicht möglich gewesen. Der Bankier und Staatsmann Cosimo de Medici hatte es geschickt verstanden, die pestbedingten Verschiebungen im politischen Machtgefüge für sich zu nutzen. Anfang des 15. Jahrhunderts war er wahrscheinlich der wohlhabendste Mann der Welt. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, in denen Mächtige die Pest für ihre Zwecke ausnutzten.
Um es auf den Punkt zu bringen, die große Pest sorgte zwar für beträchtliche Veränderungen im gesellschaftlichen Gefüge, doch am Ende sicherten die Eliten ihre Macht.
Wenn wir heute die Geschichte großer Seuchen betrachten, drängt sich der Vergleich mit der Corona-Pandemie aus unserer eigenen Lebenswelt geradezu auf. Im letzten Blink werden wir darauf den Fokus legen.
Blink Nummer 9. Pest und Corona. Zwei Pandemien im Vergleich.
Eine unbekannte Krankheit schürt tiefliegende Ängste. Kollektive und individuelle Verhaltensweisen verändern sich, gleichzeitig entsteht eine Atmosphäre des Misstrauens. Die Pandemie und ihre Bewältigung werden zu einer echten Belastungsprobe für Politik und Gesellschaft. Frage: Haben wir gerade die große Pest oder Corona beschrieben? Die Schilderung passt gefühlt auf beide Pandemien. Das zeigt, bestimmte Dynamiken vollziehen sich beim globalen Ausbruch von solchen Krankheiten immer und immer wieder. Doch bei aller Ähnlichkeit müssen auch die Unterschiede deutlich markiert werden. So war etwa die medizinische Ursache für die Pest im 14. Jahrhundert vollständig unbekannt. Die Menschen suchten Erklärungen im Kosmos oder bei Gott, während wir uns heute auf die Wissenschaft verlassen. Die Lage zu Zeiten der großen Pest muss den Menschen viel aussichtsloser vorgekommen sein als uns heute. Schließlich hatten sie mit einer sonderbaren Krankheit zu kämpfen, die sie nicht einmal im Ansatz verstanden. Medikamente und Impfstoffe waren zu dieser Zeit undenkbar. Entsprechend klingt aus den Zeugnissen der damaligen Zeit vor allem das Gefühl der Hilflosigkeit und Resignation. Die Erfahrungen mit der Pest waren so einschneidend, dass viele Menschen von einer grundlegenden Erneuerung der menschlichen Gesellschaft überzeugt waren. Nur wenn die Zukunft sich deutlich von der schrecklichen Gegenwart unterscheiden würde, war die Pest überhaupt auszuhalten. Solche gedanklichen Muster zeigen sich auch in der Gegenwart. Allerdings offenbart der historische Blick auf andere Pandemien, die Erwartung eines grundlegenden Wandels wird schwer zu erfüllen sein. In der Geschichte der Pandemien hat bislang keine Krankheit für sich genommen, direkt zu einer neuen Weltordnung geführt. Vielmehr wirkten die Erfahrungen lange nach und beeinflussten spätere Vorgänge langsam, aber stetig.
Wir können also festhalten, der gesellschaftliche Wandel durch Pandemien vollzieht sich historisch gesehen eher schleppend, nicht abrupt.
Gleichzeitig sollten wir im Auge behalten, dass man aus der Vergangenheit nicht zwangsläufig auf die Zukunft schließen kann. Wer weiß, vielleicht leben wir heute in einer Welt, in der sich Wandel viel rasanter vollzieht. Im Anschluss an die Pest ging es vor allem darum, das erlebte Trauma zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren. Das mag einerseits die gegenwärtigen Hoffnungen auf radikale Erneuerung etwas dämpfen. Andererseits werden dadurch aber auch Weltuntergangsszenarien relativiert. Und dass die Welt mit einer Pandemie nicht untergeht, ist am Ende vielleicht doch eine ganz gute Nachricht.
Das waren unsere Blinks zu dem Buch »Die Macht der Seuche« von Volker Reinhardt. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, wie erlebten die Menschen des 14. Jahrhunderts die große Pest? Die Antwort lautet, das Massensterben in Europa war ein äußerst traumatisches Ereignis. Durch das Zusammenbrechen der öffentlichen Ordnung brachte sie in vielen Menschen das Schlechte zum Vorschein. Zudem waren die Europäer völlig ahnungslos, woher diese Krankheit kam. Wahlweise machten sie die Planeten, den Zorn Gottes oder die jüdische Bevölkerung dafür verantwortlich. Auch in der Corona-Pandemie wird die Schuld von manchen Menschen wieder bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gesucht. Man denke nur an Donald Trump, der im März 2020 angefangen hatte, vom China-Virus zu sprechen. Dabei können wir aus der Geschichte der Pest lernen, was für verheerende Folgen es haben kann, während einer Epidemie ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen. Wir sollten also jeglicher diskriminierenden Schuldzuweisung skeptisch begegnen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dich mit dieser Geschichte der Pest zum Nachdenken anregen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.